Ja, ich möchte mit euch zusammen einen Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief ansehen. Ihr seht ihn auf der Leinwand. Es geht um den Text in 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 11 bis 21. Wir werden uns nicht den ganzen Text ansehen, sondern auszugsweise einige Verse. Und beginnen mit dem vorletzten Vers dieses Abschnitts, der Vers 20. Da heißt es: So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Seit Adam und Eva leben wir in einer gefallenen Welt. Diese Welt, die wo Krieg, Krankheit, Leid und Elend einfach Bestandteile geworden sind. Gehört man zu den wohlhabenderen Menschen, dann schafft man es vielleicht einigermaßen, vieles davon auszublenden. Für die meisten Menschen auf dieser Welt ist jedoch Elend, Krankheit und Not Realität. Und seit eh und je versuchen Menschen, diese Nöte irgendwie in den Griff zu bekommen. Die einen versuchen es durch medizinische, durch wissenschaftliche Errungenschaften, die anderen durch Politik, andere durch humanitäre Hilfe und viele, viele andere Möglichkeiten. Verschiedene Parolen werden ausgerufen, um den Frieden, um herzustellen, um Leid zu beenden. Die einen, die meinen, Frieden erreichen zu wollen, indem sie eine Nation auslöschen. Die anderen meinen, Frieden durch den Besitz von Atomwaffen zu sichern. Dritten meinen, Diplomatie sei der richtige und wichtige Weg. Die vierten meinen, wirtschaftliche Entwicklung hilft. Und die fünften versuchen es vielleicht mit Entwicklungshilfe. Die Botschaft der Christen, gerade in der heutigen Zeit, aber genauso auch schon in der Vergangenheit, lautet: Lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus schreibt diese Aussage an eine Gemeinde, die ihm viele Schwierigkeiten bereitet hat. Es waren Gläubige, die ihre Freiheit bis aufs Äußerste ausnutzen wollten, und es gab viele Schwierigkeiten in der Gemeinde. Und im 1. Korintherbrief deckt Paulus bereits viele Missstände in der Gemeinde auf. Und sein Ziel, sein Wunsch ist es, die Gemeinde wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und im 2. Korintherbrief, da befasst er sich hauptsächlich mit Vorwürfen, die ihm, seiner Person, seinem Amt entgegengebracht werden. Es sind Vorwürfe, also wo es darum geht, dass er das Evangelium verkündigt, nur zum Zwecke der eigenen Bereicherung. Und in unserem Abschnitt, in 1. Korinther Kapitel 5, da legt Paulus seine Motive offen und zeigt, worum es ihm geht, wenn er Versöhnung predigt. Es sind zwei Motive. Das erste Motiv finden wir in Vers 11. Das Motiv ist die Furcht Gottes. Wir lesen einmal den Vers. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Paulus erklärt, dass er Menschen für Gott zu gewinnen versucht, nicht um sich selbst zu bereichern, sondern weil er weiß, dass der Herr zu fürchten ist. Nun, was heißt das? Die Elberfelder Übersetzung, das hier ist der Luthertext, die Elberfelder-Übersetzung, die drückt das noch drastischer aus. Da heißt es: Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, ergriffen von dem Schrecken des Herrn, suchen wir Menschen zu gewinnen. Die Furcht Gottes ist ein grundlegendes Thema der Bibel. Sie steht der Idee, dass der Mensch sowieso gerettet wird, komplett entgegen. Sie ist Kern des christlichen Glaubens. Im Predigerbuch, Kapitel 12, die Verse 13 bis 14, da heißt es beispielsweise: Lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, sei gut oder böse. Hier zeigt uns der Prediger, also mit dieser Aussage: Lass uns die Summe von allem hören. Er hat über alles Mögliche philosophiert, hat alles Mögliche versucht zu ergründen, was der Sinn des Lebens ist, wofür der Mensch lebt, warum es Leid gibt, wie man seine Zeit einteilen soll, wofür man sein Leben investiert. Und er kommt zum Ergebnis: Lasst uns am Ende die Summe von allem hören, Fürchte Gott und halte seine Gebote. Und der Mensch benötigt Versöhnung mit Gott, weil es ein Gericht geben wird. Ist so ein Denken denn zeitgemäß? Leben wir immer noch im Mittelalter, wie es viele den Christen vorwerfen? Angst vor einem Gericht? Ich las vor kurzem ein Buch von Stephen Hawking und ich möchte einmal ein Zitat von ihm vorlesen. Nun, es ist für diejenigen, die ihn nicht kennen, es ist ein Astrophysiker, der, ich meine, Ende 20 bereits von einer sehr heftigen Krankheit, eine Krankheit, die einfach ja, Einfluss auf sein Leben genommen hat. Und er schreibt, er hat aber dennoch weiterhin sich mit der Physik beschäftigt, promoviert und gehört zu den führenden Astrophysikern der heutigen Zeit. Ich lebe seit 49 Jahren im Angesicht des baldigen Todes. Ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich habe es mit dem Sterben auch nicht eilig. Ich habe vorher noch viel vor. Ich betrachte das Gehirn als einen Computer, der aufhört zu funktionieren, wenn seine Bestandteile versagen. Es gibt keinen Himmel und kein Leben nach dem Tod für kaputte Computer. Dies ist ein Märchen für Leute, die Angst vor der Dunkelheit haben. Er beschreibt die Furcht Gottes, mit der Christen leben, als eine Angst vor der Dunkelheit. Ich fand es sehr amüsant, als John Lennox, ein Mathematikprofessor in Oxford, der den Stephen Hawking auch persönlich kennt, der ihm entgegenbrachte, Christen haben keine Angst. Oder nee, er sagt es anders. Er sagte, Herr Hawkins, Sie meinen, dass das Christentum und alles, was dazugehört, für Menschen ist, die Angst vor der Finsternis haben. Ich möchte dem entgegensetzen, Atheismus ist ein Märchen für Menschen, die Angst vor dem Licht haben. Die biblische Gottesfurcht ist keine Angst vor einer Finsternis. Wenn wir uns einige Beispiele ansehen, wo Menschen Gottes Licht entgegenstanden, wie Mose beispielsweise, so sehen wir, dass das nicht eine Angst vor der Finsternis gewesen ist, sondern es war eine Angst, eine Furcht, ein Respekt vor dem Licht. Egal, ob man es Angst, Furcht oder Respekt nennt, ich hoffe, wir sind uns daran einig, dass jemand, der seine Hand ins Feuer legt, einfach nur um zu beweisen, dass er keine Angst davor hat, nicht wirklich klug ist. Wir halten fest, die Furcht Gottes ist für Paulus ein erstes Motiv, das ihn dazu veranlasst, ein Prediger der Versöhnung zwischen Gott und Menschen zu werden. Und vom zweiten Motiv erfahren wir in Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Paulus zweites Motiv ist die Liebe Christi. Sie bewegt ihn und Timotheus, mit dem er zusammen diesen Brief verfasst, wenn es darum geht, Menschen mit dem Evangelium zu konfrontieren. Christus ist für alle gestorben. Er hat das Gute, was er hatte, aufgegeben, aus Liebe zu Menschen. Eigentlich müssten alle tot sein, aber durch seine Liebe dürfen wir leben. Und er hat vorgelebt, was das bedeutet. Die Art und Weise, mit denen er Menschen begegnet ist. Johannes beschreibt in seinem Evangelium das Leben Jesu mit Worten, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Gnade, die die Menschen vergibt, die nachsichtig ist, die aus Liebe handelt und Wahrheit, die Lüge von Wahrheit trennt, also ein Gericht. Liebe und Gericht, Gnade und Wahrheit, das hat Jesus vorgelebt. Diese zwei Elemente hat er verkörpert. Und ich bin der Überzeugung, da wo wir Menschen versuchen, diese zwei Elemente zu trennen, wir beginnen den Menschen zu zerstören. Liebe ist neben Gottesfurcht das zweite Kernelement des christlichen Glaubens. Wäre Gott allein ein Gott, der zu fürchten ist, und in dem es keine Liebe gibt, so wäre das eine kalte und harte Angelegenheit. Er ist jedoch der Lebensspender der Liebe. Die Liebe geht auf ihn selbst zurück. Gott ist die Liebe, sagt Johannes. Christus hat uns gezeigt, was es bedeutet, zu lieben, und er fordert auch den Menschen dazu auf. Wir finden in der Bibel Aussagen wie, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt, in 1. Johannes. Oder im Matthäusevangelium
sagt Jesus, das höchste Gebot von allem ist, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Im Römerbrief heißt es, denn was da heißt, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, wird in dem einen Wort zusammengefasst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich persönlich bin der Meinung, dass es keine bessere Idee, keinen besseren Leitfaden für den Umgang miteinander gibt, als den, den wir im Konzept der biblischen Liebe finden. Und Paulus kennt diese Liebe. Sie kommt direkt von Gott. Und er kennt auch die Folgen, die sie für das menschliche Leben hat. Er selbst hat sie kennengelernt beim Studium der Schrift, im eigenen Leben und im Leben von anderen Menschen. Deshalb ist sie für ihn das zweite Motiv geworden, sodass er zu der Aussage kommt, denn die Liebe Christi drängt uns zu den Menschen. Wir hier in Schildische, aber auch in Hepen und Ollentrup, wir wollen eine Gemeinde sein, die diese zwei Motive, die anhand von diesen zwei Motiven Menschen zur Versöhnung mit Gott aufruft. Der natürliche, zeitgemäße, moderne oder wie man den Menschen auch nennt, ohne Gott ist er auf dem Weg in den Abgrund. Das Leben unserer Promis, die Menschen, die angesehen und viel Bedeutung haben, zeigt uns, was es bedeutet, wenn man die Werte der gegenwärtigen Zeit in extremer Weise auslebt. Es zeigt uns, was für eine Freiheit das ist, ein Leben ohne Gott. Gescheiterte Beziehungen, nervliche Schwäche und ganz häufig Drogenkonsum gehören zur Tagesordnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich möchte heute ganz besonders diejenigen unter uns ansprechen, die ihr Leben noch nicht unter die Herrschaft Gottes, unter die Führung Gottes gestellt haben. Diejenigen, die vielleicht nach christlichen Werten leben, aber ihr Leben Gott noch nicht vollkommen und ganz übergeben haben, die noch keinen persönlichen Bezug, keinen Draht zu ihm haben. Der Abendmahlsgottesdienst heute kann dazu beitragen, dass du Frieden mit Gott findest, indem du vielleicht mit jemandem sprichst und dann betest, indem du beim Beobachten der Feier des Abendmahls ein Gebet zu Gott sprichst, ein Bußgebet, ein Vergebungsgebet. Ich möchte auch ein Wort an diejenigen von uns richten, die mit Gott leben. Sind wir Botschafter der Versöhnung Gottes? Sind die Furcht Gottes und die Liebe Christi unsere Motive für die Verbreitung des Evangeliums? Oder gibt es vielleicht noch weitere persönliche Absichten? Das Abendmahl heute bietet uns die Gelegenheit, in uns zu gehen, unser Leben im Lichte Gottes zu reflektieren, ein Gebet zu sprechen, eine Entscheidung zu treffen. Mit einer Gebetsgemeinschaft möchte ich diese Predigt beenden und bitte euch dazu aufzustehen.